Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, heute erzähle ich euch den ersten Teil von der wundersamen Geschichte des Zwergnase. Diejenigen unter euch tun sehr Unrecht, wenn sie meinen, es habe nur zu Zeiten Haruns al-Raschid, einem wegen seiner Gerechtigkeitsliebe und edlen Ritterlichkeit berühmten Kalifen und Beherrscher von Bagdad. Also es habe nur damals Feen und Zauberer gegeben. Glaub mir, noch heute gibt es Feen und Zauberer, und so will ich euch vom Zwergnase erzählen. In einer bedeutenden Stadt Deutschlands lebte vor vielen Jahren ein Schuster mit seiner Frau schlicht und recht. Er saß bei Tag an der Ecke der Straße und flickte Schuhe und Pantoffel und machte manchmal wohl auch neue, wenn ihm einer welche anvertrauen mochte. Doch musste er dann das Leder erst kaufen, denn er war arm und hatte keine Vorräte. Seine Frau verkaufte Gemüse und Früchte, die sie in einem kleinen Gärtchen vor dem Tor pflanzte, und viele Leute kauften gerne bei ihr, weil sie reinlich und sauber gekleidet war und ihr Gemüse auf gefällige Art auszubreiten und zu legen wusste. Die beiden Leutchen hatten einen schönen Knaben, angenehm vom Gesicht, wohlgestaltet und für das Alter von 12 Jahren schon ziemlich groß. Er pflegte gewöhnlich bei der Mutter auf dem Gemüsemarkt zu sitzen und den Köchinnen, die viel bei der Schustersfrau eingekauft hatten, trug er wohl auch einen Teil der Früchte nach Hause. Und selten kam er von einem solchen Gang zurück, ohne eine schöne Blume oder ein Stückchen Geld oder Kuchen. Denn die Herrschaften dieser Köche sahen es gern, wenn man den schönen Knaben mit nach Hause brachte, und beschenkten ihn immer reichlich. Eines Tages saß die Frau des Schusters wieder einmal wie gewöhnlich auf dem Markt. Sie hatte vor sich einige Körbe mit Kohl und anderem Gemüse, allerlei Kräuter und Sämereien, auch in einem kleinen Körbchen frühe Birnen, Äpfel und Aprikosen. Der kleine Jakob, so hieß der Knabe, saß neben ihr und rief mit heller Stimme die Waren aus. »Hierher, ihr Herren, hierher, ihr Damen, seht, welch schöner Kohl, wie wohlriechend diese Kräuter sind. Frühe Birnen, ihr Frauen, frühe Äpfel und Aprikosen. Wer kauft, meine Mutter gibt es wohlfeil.« Da kam ein altes Weib über den Markt her. Sie sah etwas zerrissen und zerlumpt aus, hatte ein kleines, spitziges Gesicht, vom Alter ganz eingefurcht, rote Augen und eine spitze, gebogene Nase, die gegen das Kinn hinabstrebte. Sie ging an einem langen Stock, und doch konnte man nicht sagen, wie sie ging, denn sie hinkte, rutschte, wankte. Es war, als habe sie Räder an den Beinen und könnte alle Augenblick umstürzen und mit der spitzen Nase aufs Pflaster fallen. Die Frau des Schusters betrachtete diese Frau aufmerksam. Es waren jetzt doch schon 16 Jahre, dass sie täglich auf dem Markt saß, und nie hatte sie diese sonderbare Gestalt bemerkt. Aber sie erschrak unwillkürlich, als die Alte auf sie zuhinkte und sich an ihren Körbern zu schaffen machte.
»Seid ihr, Hanne, die Gemüsehändlerin?«
fragte das alte Weib mit unangenehmer, krächzender Stimme, indem sie noch dazu beständig den Kopf hin und her schüttelte. Ja, das bin ich, antwortete die Schustersfrau. Ist auch etwas gefällig.
Wollen sehen.
Kräutlein schauen, ob du hast, was ich brauche, antwortete die Alte, beugte sich nieder vor den Körben und fuhr mit ein paar dunkelbraunen, hässlichen Händen in den Kräuterkorb hinein, packte die Kräutlein, die so schön und zierlich ausgebreitet waren, mit ihren langen Spinnenfingern und brachte sie dann eines um das andere hinauf an die lange Nase und beroch sie ausgiebig hin und her. Der Frau des Schusters wollte es fast das Herz abdrücken, wie sie das alte Weib also mit ihren seltenen und guten Kräutern hantieren sah. Aber sie wagte nichts zu sagen, denn es war das Recht der Käufer, die Ware zu prüfen. Und überdies empfand sie ein sonderbares Grauen vor dem Weibe. Als jene den ganzen Korb durchgemustert hatte, murmelte sie,
»Schlechtes Zeug, schlechtes Kraut, nichts von allem dem, was ich will.« War viel besser vor 50 Jahren.
Solche Reden verdrossen nun den kleinen Jakob.
Höre, du bist ein unverschämtes altes Weib, rief er unmutig. Erst fährst du mit deinen garstigen braunen Fingern in die schönen Kräuter hinein und drückst sie zusammen, dann hältst du sie an deine lange Nase, dass sie niemand mehr kaufen mag. Wer zugesehen hat, Und jetzt schimpfst du auch noch unsere Ware schlechtes Zeug. Und doch kauft selbst der Koch des Herzogs alles bei uns.
Das alte Weib schielte den mutigen Knaben an, lachte
widerlich
und sprach,
Söhnchen, also gefällt dir meine Nase, meine schöne, lange Nase?
Du sollst auch eine haben, mitten im Gesicht, bis übers Kinn herab.
Während sie so sprach, rutschte sie an den anderen Korb, in welchem Kohl ausgelegt war. Sie nahm die herrlichsten weißen Kohlhäupter in die Hand, drückte sie zusammen, dass sie ächzten, und warf sie dann wieder unordentlich in den Korb und sprach auch hier,
schlechte Ware, schlechter Kohl.
»Jetzt wackel doch nicht so garstig mit dem Kopf hin und her«, rief der Kleine ängstlich. »Dein Hals ist ja so dünn wie ein Kohlstängel, der könnte leicht abbrechen. Und dann fiel dein Kopf hinein in den Korb. Wer wollte dann noch etwas kaufen?«
»Gefallen sie dir nicht, die dünnen Hälse?«
sagte die Alte. »Lachen sollst gar keinen haben. Kopf muss in den Schultern stecken, dass er nicht herabfällt vom kleinen Körperlein.
Jetzt schwatz doch nicht so unnötiges Zeug mit dem Kleinen da«, sagte endlich die Frau des Schusters im Unmut über das lange Prüfen, Mustern und Beriechen. »Wenn ihr etwas kaufen wollt, so sputet euch, ihr verscheucht mir ja die anderen Kunden.«
Gut. »Sei, wie du sagst«,
rief die Alte mit grimmigem Blick, »ich will dir diese 6 Kohlhäupter abkaufen. Aber sieh, ich muss mich auf den Stab stützen und kann nichts tragen. Also erlaub deinem Söhnlein, dass es mir die Ware nach Hause bringt. Ich will es schon dafür belohnen.« Der Kleine wollte nicht mitgehen und weinte, denn ihm graute von der hässlichen Frau, aber die Mutter befahl es ihm ernstlich, weil sie es doch für eine Sünde hielt, der alten, schwächlichen Frau diese schwere Last allein aufzubürden. Halb weinerlich tat Jakob, wie es befohlen war, raffte die Kohlhäupter in ein Tuch zusammen und folgte dem alten Weib über den Markt hin. Es ging nicht sehr schnell bei ihr, und sie brauchte beinahe 3 Viertelstunden, bis sie in einer ganz entlegenen Stadtteil kam und endlich vor einem kleinen, baufälligen Haus stillhielt. Da zog sie einen alten, rostigen Nagel aus der Tasche und fuhr damit geschickt in ein kleines Loch in der Tür und
Plötzlich sprang diese krachend auf. Aber wie war der kleine Jakob überrascht, als er eintrat? Das Innere des Hauses war prachtvoll ausgeschmückt. Von Marmor war die Decke und die Wände, die Gerätschaften vom schönsten Ebenholz mit Gold und geschliffenen Steinen eingelegt. Der Boden aber war von Glas und so glatt, dass der Kleine einige Male ausrutschte und umfiel. Die Alte aber zog ein silbernes Pfeifchen aus der Tasche, pfiff eine Weise darauf, die gellend durch das Haus tönte. Da kamen plötzlich Meerschweinchen die Treppe herab. Dem Jakob wollte es ganz besonders dünken, dass sie aufrecht auf zwei Beinen gingen, Nussschalen statt Schuhe an den Pfoten trugen und menschliche Kleider angelegt, ja sogar Hüte nach der neuesten Mode auf den Kopf gesetzt hatten.
»Wo habt ihr meine Pantoffel, schlechtes Gesinde?« krächzte die Alte und schlug mit dem Stock nach innen, dass die Kleinen jammernd in die Höhe sprangen. »Wie lang soll ich noch dastehen?«
Da sprangen sie alle schnell die Treppe hinauf und kamen wieder mit ein paar Schalen von Kokosnuss mit Leder gefüllt. Die zogen sie der Alten geschickt an. Jetzt war alles Hinken und Rutschen vorbei. Die Alte warf den Stab von sich und glitt mit großer Schnelligkeit über den Glasboden hin, indem sie den kleinen Jakob an der Hand mit fortzog. Endlich hielt sie in einem Zimmer stille, das mit allerlei Gerätschaften ausgeputzt beinahe einer Küche glich, obgleich die Tische von Mahagoniholz und die Sofas mit reichlichen Teppichen behängt mehr zu einem Prunkgemach passten.
»Setz dich, Söhnchen«, sagte die Alte plötzlich recht freundlich,
indem sie ihn auf die Ecke des Sofas drückte und einen Tisch so vor ihn hinstellte, dass er gar nicht mehr hervorkommen konnte.
»Setz dich, du hast gar schwer zu tragen gehabt. Die Menschenköpfe sind nicht so leicht, nicht so leicht.«
»Aber Frau, was sprecht ihr so wunderlich?« rief der Kleine. »Müd bin ich zwar, aber es waren doch Kohlköpfe, die ich getragen habe. Ihr habt sie doch meiner Mutter abgekauft.«
»Ja, da weißt du was falsch«, lachte das Weib, deckte den Deckel des Korbes auf und brachte einen Menschenkopf hervor, den sie am Schopf gefasst hatte.
Der Kleine war vor Schreck außer sich und konnte es gar nicht fassen, was da alles passierte. Er dachte an seine Mutter, wenn jemand von diesen Menschenköpfen etwas erfahren würde, da würde man die Mutter sicher anklagen.
»Musst dir nur noch was geben zum Lohn, weil du so artig bist«, murmelte die Alte. »Gedulde dich nur ein Weilchen, will dir ein Süppchen einbrocken, an das du dein Leben lang denken wirst.«
So sprach sie und pfiff wieder. Da kamen wieder viele Meerschweinchen in menschlichen Kleidern. Sie hatten Küchenschürzen umgebunden und Rührlöffel, Tranchiermesser und andere Gerätschaften bei sich. Dann ging die Tür auf und weitere Eichhörnchen kamen. Das schienen die Küchenjungen zu sein, denn sie kletterten mit großer Geschwindigkeit an den Wänden hinauf und brachten Pfannen, Schüsseln, Eier, Butter, Kräuter und Mehl herab und trugen es auf den Herd. Dort aber fuhr die alte Frau auf ihren Pantoffeln von Kokosschalen beständig hin und her und der Kleine sah, dass sie ihm etwas kochen wollte. Jetzt knisterte das Feuer höher empor, es rauchte, es sopp aus der Pfanne. Ein angenehmer Geruch verbreitete sich im Zimmer. Die Alte aber rannte auf und ab, die Eichhörnchen und Meerschweinchen ihr nach. Und so oft sie am Herd vorbeikam, guckte sie mit ihrer langen Nase in den Topf.
Endlich fing es darin zu sprudeln und zu zischen an. Dampf stieg aus dem Topf hervor und der Schaum floss herab ins Feuer. Dann nahm sie den Topf weg, goss etwas davon in eine silberne Schale und setzte sie dem kleinen Jakob vor.
»So, Söhnchen, so«, sprach sie, »iss nur dieses Süppchen, dann hast du alles, was dir an mir so gefallen hat, sollst auch ein geschickter Koch werden, dass du doch etwas bist. Aber Kräutlein, das Kräutlein sollst du nimmer finden. Warum hat es deine Mutter nicht in ihrem Korb gehabt?« Der Kleine verstand gar nicht, was sie sprach, und kostete ganz ausnehmlich und gründlich die Suppe. Und sie schmeckte ihm vorzüglich. Sie war säuerlich und süßlich zugleich. Der Duft von feinen Kräutern und Gewürzen stieg aus der Suppe auf. Und während er noch den letzten Tropfen der köstlichen Suppe austrank, zündeten die Meerschweinchen arabischen Weihrauch an, der in bläulichen Wolken durch das Zimmer schwebte, dichter und immer dichter wurde, und die Wolken sanken herab. Der Geruch des Weihrauchs wirkte betäubend auf den kleinen Jakob, und so schlief er endlich auf dem Sofa des alten Weibes ein. Sonderbare Träume kamen über ihn. Es war ihm, als ziehe ihm die Alte seine Kleider aus und umhülle ihn dafür mit einem Eichhörnchenbalg. Plötzlich konnte er Sprünge machen und klettern wie die Eichhörnchen. Und er merkte, dass er wie die alte Frau auch Pantoffel trug. Nun sollte er die Pantoffeln mit Öl salben und durch Reiben glänzend machen. Das hat er ja bei seinem Vater mit ähnlichen Geschäften oft gemacht. Und so ging es ihm flink von der Hand. Er träumte weiter, dass nun schon ein Jahr vergangen sei und er zu feineren Geschäften eingeteilt wurde. Er musste nämlich Sonnenstäubchen fangen. Und wenn sie genug hatten, er und die anderen Eichhörnchen, dann musste er sie durch ein feines Haarsieb geben. Die Frau, die Hexe, hielt die Sonnenstäubchen für das Allerfeinste. Und weil sie nicht gut beißen konnte, sie hatte ja keinen Zahn mehr, so ließ sie sich ihr Brot aus Sonnenstäubchen zubereiten. Wiederum nach einem Jahr wurde Jakob zu den Dienern versetzt, die das Trinkwasser für die Alte sammelten. Die Eichhörnchen und Jakob mussten mit kleinen Haselnussschalen den Tau aus den Rosen schöpfen, und das war das Trinkwasser der Alten. Da sie aber sehr viel trank, so hatten die Wasserträger schwere Arbeit. Nach einem weiteren Jahr wurde er zum inneren Dienst des Hauses bestellt. Er hat jetzt das Amt, die Böden reinzumachen. Da diese aber aus Glas waren, wo man doch wirklich jeden Fleck sah, war das eine große Arbeit. Die Gläser mussten gebürstet werden und mit einem alten Tuch an den Füßen fuhren die Helfer im Zimmer herum und putzten und putzten. Im vierten Jahr war er endlich zur Küche versetzt. Es war dies schon ein Ehrenamt, zu welchem man nur nach langen Prüfungen gelangen konnte. Jakob diente dort vom Küchenjungen aufwärts bis zum ersten Pastetenmacher. Und er erreichte eine so ungemeine Geschicklichkeit und Erfahrung, dass er sich oft über sich selber wunderte. So war er etwa 7 Jahre im Dienst des alten Weibes gewesen. Da befahl sie ihm eines Tages, indem sie die Kokoschuhe auszog, Korb und Krückenstock zur Hand nahm, um auszugehen,
er sollte ein Hühnlein rupfen, mit Kräutern füllen und solches schön bräunlich und gelb rösten, bis sie wiederkäme. Er tat dies nach den Regeln der Kunst. Er fing an, Kräuter zu sammeln und füllte damit das Hühnchen. In der Kräuterkammer gewahrte er aber diesmal ein Wandschränkchen, dessen Türe halb geöffnet war. Das hat er früher nicht bemerkt. Er ging neugierig näher, um zu sehen, was es denn enthalte. Und sieh da, da standen viele kleine Körbchen drinnen, von welchen ein starker, angenehmer Geruch ausging. Er öffnete eines dieser Körbchen und fand darin Kräutlein von ganz besonderer Gestalt und Farbe. Die Stängel und Blätter waren blau-grün und trugen oben eine kleine Blume vom brennenden Rot mit Gelb verbrämt. Er betrachtete diese Blume, roch daran und erinnerte sich, das war derselbe starke Geruch, wie seinerzeit in der Suppe, die ihm die Alte gekocht hatte. Aber der Geruch war so stark, dass er zu niesen anfing, immer heftiger niesen musste und am Ende niesend erwachte. Da lag er auf dem Sofa des alten Weibes und blickte verwundert umher. Nein, wie man so lebhaft träumen kann, sprach er zu sich. Ich hätte doch schwören können, dass ich ein Eichhörnchen, ein Kamerad von Meerschweinchen und anderen Tieren war, dabei aber ein großer Koch geworden bin. Na, die Mutter wird lachen, wenn ich ihr das alles erzähle. Mit diesen Gedanken raffte er sich auf, um heimzugehen. Doch seine Glieder waren vom Schlafen ganz steif, besonders sein Nacken, denn er konnte den Kopf nicht recht hin und her bewegen. Er musste über sich lächeln, dass er so schlaftrunken war. Aber beim Gehen bemerkte er, dass er mit der Nase an einen Schrank oder an die Wand schlug. Und wenn er sich schnell umwandte, auch an einen Türpfosten. Die Eichhörnchen und Meerschweinchen liefen winselnd um ihn herum, als wollten sie ihn begleiten. Er lud sie auch wirklich ein, als er auf der Schwelle war, denn es waren niedliche Tierchen. Aber sie fuhren auf ihren Nussschnallen schnell ins Haus zurück und er hörte sie nur noch von der Ferne heulen. Es war ein ziemlich entlegener Teil der Stadt, wohin ihn die Alte geführt hatte, und er konnte sich kaum zurechtfinden. Und es war seltsam. Überall, wo er hinkam, hörte er: »Ei, seht den hässlichen Zwerg, wo kommt denn der Zwerg her? Boah, hat der doch eine lange Nase, um ihm der Kopf in den Schultern steckt und die braunen, hässlichen Hände.« Es war ihm ganz ängstlich zumute, als er endlich auf dem Markt ankam. Die Mutter saß noch da und hatte noch ziemlich viele Früchte im Korb. Lange konnte er also nicht geschlafen haben. Und doch kam es ihm von Weitem so vor, als sei sie sehr traurig. Sie schien auch bleicher als sonst. Er zauderte und wusste nicht, was er tun sollte. Endlich fasste er sich ein Herz, schlich sich hinter sie, legte traulich seine Hand auf ihren Arm und sprach: »Mütterchen, was fehlt dir denn? Bist du böse auf mich?« Die Frau wandte sich um nach ihm und fuhr mit einem Schrei des Entsetzens zurück. »Was willst du von mir, hässlicher Zwerg?« rief sie. »Fort, fort! Ich kann dergleichen Possenspiel nicht leiden.« »Aber Mutter, Mutter, was hast du denn?« fragte Jakob ganz erschrocken. »Dir ist gewiss nicht wohl. Warum willst du denn deinen Sohn von dir jagen?« »Ich hab dir schon gesagt, geh deines Weges. Bei mir verdienst du kein Geld durch deine Gaukelei. Hässliche Missgeburt, du Zwerg, du!« »Wahrlich, Gott hat dir den Verstand geraubt«, dachte sich Jakob. »Sein Mütterchen war doch sonst so vernünftig.« »Nein, jetzt wird mir der Spaß zu unverschämt«, rief Hanne ihrer Nachbarin zu. Seht nur, der hässliche Zwerg da, der steht und vertreibt mir gewiss alle Käufer. Und mit meinem Unglück wagt er so zu spotten. Sprich zu mir, ich bin ja dein Sohn, dein Jakob, der Unverschämte. Da erhoben sich die Nachbarinnen, auch Marktfrauen, und fingen an zu schimpfen, so arg sie konnten. Und Marktfrauen, das wisst ihr wohl, die können so schimpfen, dass man sich fürchtet. Und sie erzählten, dass das ein Unglück sei, weil der Jakob doch vor 4 Jahren gestohlen wurde. Und sie drohten dem Zwerg, wenn er nicht gleich aufhöre, würden sie über ihn herfallen und ihn zerkratzen. Der arme Jakob wusste nicht, was er von dem allen denken sollte. Und als er sah, dass die Mutter gar nichts mehr von ihm hören wollte, weinte er und ging traurig die Straße hinab nach dem kleinen Häuschen, wo sein Vater vor der Türe die Schuhe flickte. Als er dort angekommen war, stellte er sich unter die Tür und schaute hinein. Der Meister war so emsig mit seiner Arbeit beschäftigt, dass er ihn anfangs gar nicht sah. Aber als er dann einmal zufällig einen Blick nach der Tür warf, ließ er Schuhe, Draht und Pfriemen auf die Erde fallen und rief mit Entsetzen: Um Gottes Willen, was ist das? Was ist das? Guten Abend, Meister, sprach der Kleine, indem er vollends in den Laden trat. Wie geht es euch? Schlecht, schlecht, kleiner Herr, antwortete der Vater zu Jakobs großer Verwunderung. Er schien ihn nicht zu erkennen. Das Geschäft geht mir nicht von der Hand. Ich bin allein und werde alt und ein Geselle wäre mir zu teuer. Aber ihr habt doch ein Söhnchen, das kann euch doch helfen. Ich hatte einen Sohn, er hieß Jakob und müsste jetzt ein schlanker, gewandter Bursche von 20 Jahren sein, der mir doch tüchtig unter die Arme greifen könnte. Ha, das wäre etwas. Schon als er 12 Jahre alt war, war er so geschickt und half mir recht hübsch und angenehm bei meinem Handwerk. Ja, wo ist denn aber euer Sohn? Fragte Jakob mit zitternder Stimme. Das weiß Gott, antwortete der alte Mann. Vor 7 Jahren, ja, so lang ist es jetzt her, wurde er uns vom Markt gestohlen. Vor 7 Jahren, rief Jakob mit Entsetzen. Ja, kleiner Herr, vor 7 Jahren, ich weiß es noch wie heute. Ich weiß noch, wie meine Frau nach Hause kam, heulend und schreiend. Das Kind sei den ganzen Tag nicht zurückgekommen. Und wir haben überall gesucht, aber es nicht gefunden. Und das ist 7 Jahre her, sagt ihr. 7 Jahre wird es im Frühling. Wir ließen ihn ausrufen. Wir gingen von Haus zu Haus. Und manche hatten doch den hübschen Jungen gekannt und liebgewonnen. Und sie halfen uns beim Suchen alles vergeblich. Ach, die Frau, welche das Gemüse gekauft hatte, wollte auch niemand kennen. Aber ein steinaltes Weib, die schon 90 Jahre gelebt hätte, sagt ja, es könnte schon die böse Fee Kräuterweiß gewesen sein, die alle 50 Jahre einmal in die Stadt komme, um für sich allerlei einzukaufen. So sprach Jakobs Vater und klopfte dabei seine Schuhe weidlich und zog den Draht mit beiden Fäusten weit hinaus. Der Kleine aber stand eine gute Weile so da und dann sagte er, kann ich vielleicht irgendwie behilflich sein? Der Vater sagte, nein, aber ich könnte euch vielleicht ein Futteral für eure Nase machen. Was wollt ihr nur mit meiner Nase? Fragte Jakob. Warum soll ich denn Futteral dazu brauchen? Der Schuster entgegnete, jeder nach seinem Geschmack. Aber das muss ich euch schon sagen. Hätte ich diese schreckliche, riesige Nase, ein Futteral ließe ich mir darüber machen, von rosa farbigem Glanzleder.
Der Kleine stand stumm vor Schrecken, betastete seine Nase und sie war tatsächlich dick, gebogen und wohl zwei Hände lang. So hatte also die Alte auch seine Gestalt verwandelt. Darum kannte ihn die Mutter nicht, darum schalt man ihn einen hässlichen Zwerg. »Sag, habt ihr einen Spiegel, in den ich schauen kann?« rief der Kleine. »Sicher nicht aus Eitelkeit.« »Lasst mich in Ruhe, ich hab kein Vermögen. Meine Frau hat ein kleines Spiegelein, ich weiß nicht, wo es verborgen ist.« »Also, über die Straße, da wohnt Urban, der Barbier. Der hat einen Spiegel zweimal so groß als euer Kopf. Dort könnt ihr hineingucken. Und jetzt behüte euch Gott.« Mit diesen Worten schob der Vater ganz gelinde den Jakob zur Bude hinaus und schloss die Türe zu. Der Kleine aber ging zu Urban, dem Barbier, den er ja noch von früheren Zeiten kannte. »Guten Morgen, Urban«, sprach er. »Ich komme euch, um eine Gefälligkeit zu bitten. Seid doch so gut und lasst mich ein wenig in euren Spiegel schauen.« »Mit Vergnügen, dort steht er«, rief der Barbier lachend, und seine Kunden, denen er den Bart scheren sollte, lachten weidlich mit. Jakob fühlte sich von dem Gelächter irritiert, und Tränen traten ihm in die Augen. Dann sah er in den Spiegel und schrak entsetzt zurück. Mein Gott, natürlich konntest du, liebe Mutter, deinen Jakob nicht wiedererkennen. Die Hexe hat mich völlig verwandelt. Meine Augen sind so klein wie die von Schweinen. Die Nase ist ungeheuer und hängt über dem Mund bis zum Kinn herunter. Der Hals scheint weggenommen worden zu sein. Der Kopf steckt tief in den Schultern. Und ich kann mich nur mit größten Schmerzen ein bisschen rechts und links bewegen. Jetzt, gedachte Jakob, auch jenes Morgens, an welchem das alte Weib an die Körbe seiner Mutter getreten war. Alles, was er damals an ihr getadelt hatte, die lange Nase, die hässlichen Finger, alles hatte sie ihm angetan. Nur den langen, zitternden alten Hals hatte sie weggelassen. Da sagte der Barbier, ich will euch einen Vorschlag machen, kleiner Mann. Mein Barbier... Zimmer ist nicht sehr gut besucht im Moment. Die Zeiten sind ein bisschen schwer. Vielleicht kommt's daher, weil der Nachbar, der Barbier Schaum, irgendwo einen Riesen aufgefunden hat, der ihm die Kunden ins Haus lockt. Tretet bei mir in die Dienste und ich will euch mit Wohnung, Essen, Trinken, Kleider und auch etwas Geld belohnen. Der Kleine war in seinem Innern empört über den Vorschlag, als Lockvogel für einen Barbier zu dienen. Aber musste er sich nicht auch diesen Schimpf geduldig gefallen lassen? Er sagte daher dem Barbier ganz ruhig, dass er nicht die Zeit habe zu derlei Diensten und ging weiter. Er versuchte es nochmal bei der Mutter, hatte aber gar keinen Erfolg. Und der Schuster wurde zornig. Was hat er dir erzählt? Eine Fee hat ihn verzaubert. Na, ich will ihm gleich helfen, dich so zu foppen. Verzaubert bist du von, mein Söhnchen. Warte doch, ich will dich entzaubern. Da nahm er ein Bündel Lederriemen und sprang auf den Kleinen zu und schlug ihn auf den hohen Rücken und auf die langen Arme, dass der Kleine vor Schmerz schrie und weinend davonlief. In jener Stadt gibt es wie überall wenig mitleidige Seelen, die einem Unglücklichen, der zugleich etwas Lächerliches an sich trägt, unterstützen. Daher kam es, dass der traurige Zwerg den ganzen Tag ohne Speis und Trank blieb und abends die Treppen einer Kirche, so hart und kalt sie auch waren, zum Nachtlager wählen musste. Er fühlte sich zu stolz, um als Aushängeschild eines Barbiers zu dienen. Er wollte nicht zu einem Possenreißer werden und sich um Geld sehen lassen. Was sollte er anfangen? Da fiel ihm ein, dass er doch als Eichhörnchen bei der alten Hexe große Fortschritte in der Kochkunst gemacht hatte. Und so glaubte er nicht mit Unrecht, dass er es mit manchem Koch aufnehmen könnte. Er beschloss, seine Kunst zu benützen. Das war Teil 1 und nächste Woche folgt Teil 2.